Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 26.08.2013 zum Thema Kunst sammeln, privat und öffentlich. Zu Gast ist Peter Assmann, Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Das Thema heute ist Kunst sammeln, öffentlich oder privat oder und privat oder beides. Ich heiße ganz herzlich willkommen Dr. Peter Assmann. Ich möchte ihn gleich vorstellen. Dr. Assmann ist geboren in Zams und studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in Innsbruck. Er arbeitet als Kunsthistoriker, Schriftsteller und bildender Künstler, also er ist auch Künstler. Er lehrt seit 1990 an verschiedenen Universitäten. Er ist auch Ausstellungskurator international tätig und verfasst wissenschaftliche Publikationen zur italienischen Kunst des 16. Jahrhunderts und zur internationalen Kunst des 20. Jahrhunderts ebenso. Von 2000 bis 2013 war er Direktor der Oberösterreichischen Landesmuseen und von 2002 bis 2012 Präsident des Museumsbundes Österreich und Vorstandsmitglied von NEMO, Network of European Museum Organization, und zurzeit ist Assmann Museumsleiter des neu gegründeten Museums Angerlena in Thalheim bei Wels. Herr Dr. Assmann wird eine kurze Einführung halten, 20 bis 30 Minuten. Der Kepler Salon wird aufgezeichnet, heute auch durch das Dorf-TV. Ich möchte mich auch bedanken für die Mitarbeit von Herrn Martinek, er ist auch Mitglied des Vereins, der heute an der Kamera tätig ist. Sie können natürlich auch im Internet alles nachhören. Dazu brauchen wir auch für das Gespräch nachher und für Ihre Fragen, dass Sie das Mikrofon verwenden, damit man auch Ihre Fragen gut hören kann. Das wäre ganz wichtig. Unsere Assistentin heute an der Technik, Martina, wird mit dem Mikrofon herumgehen. Sie geben mir ein Zeichen, also das geht ganz wunderbar und das klappt hervorragend. Ja, Herr Dr. Assmann, dieses Zitat, was da eingangs am Programm steht, sammeln ist wie eine Liebesaffäre und bedeutet, Entdeckungen in einem großen Versteckspiel zu machen, sagt der brasilianische Kunstsammler Adolfo Leirner. Ist das wirklich so einfach? Geht man beim Kunstsammeln so um oder ist man da pragmatischer? Also ich habe das sehr schön und romantisch gefunden, aber ich glaube nicht, dass das die Wirklichkeit ist. Aber bitte, ich gebe Ihnen das Wort.
Ja, danke. Ich kann die Frage sehr einfach beantworten. Es ist so einfach wie die Liebe. Also Sammeln hat sehr viel mit einer Liebesbeziehung zu tun und die ist entweder einfach oder manchmal auch ein bisschen komplizierter.
Muss man arbeiten.
Und manchmal sehr kompliziert und manchmal ist sie mit Beziehungsarbeit verbunden, manchmal mit vielen Enttäuschungen. Sammeln ist, wie ich meine, eher mit Leidenschaft verbunden und im Wort Leidenschaft steht natürlich das Wort Leiden drinnen. Ein Sammler leidet immer. Wenn ein wirklicher Sammler ist, dann leidet er an der steten Unvollkommenheit seiner Sammlung. Es ist, auch wenn er noch so viel Geld hat, wenn er noch so viele Möglichkeiten hat, wenn er noch so tolle Stücke für seine Sammlung erworben hat, es bleibt immer die Lücke. Und es bleibt immer ein Ziel. Und ich glaube, daher ist es ganz wichtig, vom Prozess des Sammelns zu sprechen, also von einer sehr langfristigen Tätigkeit, die einen Menschen aber auch erfüllen kann, die jetzt nicht nur aus der negativen Fehlsituation heraus betrachtet werden kann und muss, sondern natürlich primär von all dem, was dazukommt, was das eigene Leben erweitert. Also ein bisschen so wie in der Liebe. Also ich möchte es wirklich in diesem Zusammenhang stellen. Man kann es aber auch in einen ganz anderen Zusammenhang stellen, wenn man es kulturhistorisch betrachtet. Sammeln hat immer mit Macht zu tun. Das heißt, die frühen Analysen von von Sammlungen verweisen immer darauf, dass es Menschen gegeben hat, Organisationen dann, die besondere Objekte zusammengetragen haben und auf der Basis dieser seltenen, besonderen Objekte einen, nennen wir es einmal ganz wertfrei, einen Machtdiskurs gesetzt haben. Sie denken zu Recht, wie ich meine, sofort an die Geschichte aller Religionen, aller religiösen Institutionen, aller politischen Institutionen in Verbindung mit religiösen Institutionen. Das sind die frühesten Sammlungen. Das sind die frühesten Sammlungen auch von Kunst. Man sollte vielleicht hier auch ein bisschen die Unterscheidung treffen zwischen Sammlung und Ansammlung. Also diese Messi-Bewegung, mehre das meinige, es ist also nicht unbedingt eine Sammlung. Eine Sammlung ist immer zumindest im Ansatz etwas Strukturiertes, auch wenn die Struktur oftmals nur im Kopf des Sammlers ist. Aber der große Unterschied ist natürlich schon, dass es hier eine Zielrichtung, eine gewisse Strategie, auch ein, bleiben wir dabei, strukturierte Vorgangsweise gibt. Ein Mensch, der einfach nur nichts wegschmeißen kann, ist kein Sammler. Dieser Machtdiskurs wird natürlich erweitert, hängt von kulturhistorischen Zusammenhängen ab und da kommen wir gleich zu einem Begriff, der auch heute noch eine gewisse Gültigkeit hat, den Begriff des Mäzens. Das kommt vom Herrn Mäzenas. Das ist ein, wenn man so will, ganz klassisches politisches Schicksal. In der Zeit des Augustinus war er ein aus etruskischer Abstammung hervorgekommener, mittelbedeutender Mensch, der in seiner politischen Karriere einen Knick bekommen hat, sich aber ganz bewusst des Vergils bedient hat, also eines Dichters, den er bezahlt hat, damit er Lobverse auf diesen Herrn schreibt. Also heute würde man nie von Mäzenatentum sprechen, sondern von ganz eindeutigem Sponsoring. Ja, Vergil verkauft seine Dichtkunst an einen Menschen, der sich diesen Vergil leisten kann. Das ist durchaus ein Geschäft, hat damals übrigens auch nichts mit bildender Kunst zu tun gehabt, war also eindeutig auf diese Richtung hin orientiert. Dieser Begriff des Mäzens ist eigentlich mehr so die Anrufung aus der Künstlerschaft. Wirkliche Mäzene gibt es ganz, ganz selten. Also Menschen, die einfach, sage ich, durchdrungen sind von der Idee, den Künsten, den Künstlern, der Kunst in Summe muss substanziell geholfen werden. Die Kunst braucht jemand, der sie einfach unterstützt, der ihr eine wirtschaftliche Basis gibt, der ihr Aufträge gibt, der ihr auch einen Platz in der Gesellschaft gibt. Bei jeglicher kulturhistorischer Analyse kommen wir sehr bald auf Interessensfelder dahinter, unterschiedlichste Interessen und ich möchte das auch sehr betonen, dass diese Interessen ja auch nicht a priori gleich in einem negativen Zusammenhang zu sehen sind. Das sind oftmals einfach Sinngebungsinteressen. Das sind ja oft auch, nennen wir es einmal, Forschungsinteressen. Das sind letzten Endes ja auch Bereicherungen. Natürlich Bereicherungen, nicht nur im geistigen Umfeld, sondern auch im pekuniären Umfeld. Kunst ist nicht zuletzt auch eine Ware. Und als Ware ist sie im Warenkreislauf platziert, ob sie es will oder nicht. Und da spielen natürlich Sammler auch eine große Rolle. Das eigentliche Thema heute ist ja so dieses Spannungsfeld zwischen Privat und Öffentlich. Mir ist nur wichtig, gleich am Beginn auch hier darauf hinzuweisen, dass diese scharfe Trennlinie nicht wirklich gezogen werden kann. Weil dieser Mäzenas mit seiner Aktivität hat ja eine öffentliche Kunstunterstützung gesetzt, die natürlich seine öffentliche Position auch entsprechend unterfüttert hat. Und will jetzt keine historische Reihe aufziehen, aber wenn wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten hinschauen, dann sehen wir immer, dass Sammlungen auch ganz bewusst strategisch eingesetzt werden, um zumindest eine gesellschaftliche Position zu untermauern. Also dieses Mäzenatentum im Sinne eines völlig von allen Interessen losgelösten Unterstützens ist im Bereich der bildenden Kunst, einfach des Ankaufens, der Unterstützung willen, das gibt es so gut wie nicht. Und letzten Endes ist es ja auch etwas, was von Seiten der Kunst gar nicht gewünscht wird. Denn das bedeutet ja, dass das eigene Kunstwerk quasi einem öffentlichen Diskurs entzogen wird und ganz ins Private versenkt wird. Jeder Künstler, der ein Werk erzeugt oder eine Konzeption entwickelt, möchte ja eine möglichst intensive Diskussion darüber. Eine intensive, ich sage vor allem qualitativ fundierte Diskussion. Also diese Frage zwischen Privat und Öffentlichkeit möchte ich bewusst als eine sehr bewegliche setzen. Zentrale Aspekte heute sind natürlich, was macht ein Privater, was macht die öffentliche Hand? Öffentliche Hand ist klar, wir haben seit einigen Jahrzehnten eine Art Kunstförderungsgesetz, eine selbst auferlegte Verpflichtung der öffentlichen Hand, Körperschaften, also des Bundes, der Länder, der Gemeinden, Kunst zu fördern, das Kunstschaffen zu fördern und hier auch ganz dezidiert Ankäufe zu setzen. Ich kann vielleicht darauf hinweisen, dass Oberösterreich hier eine besonders lange Tradition hat, denn Adalbert Stifter hat mit der Gründung der Oberösterreichischen Landesgalerie genau diesen Förderungsaspekt gesetzt. Da sind wir im Jahr 1864-65. Die Gründung der Landesgalerie ist eigentlich die Tatsache, dass sich der Oberösterreichische Landtag verpflichtet hat, einmal im Jahr ein zeitgenössisches Kunstwerk anzukaufen, um das Kunstwerk dann in die Landesgalerie, meistens ist es ein Bild gewesen, also in der Landesgalerie aufzuhängen und hier mit diesem Kunstwerk auch öffentliche Bildung zu betreiben. Also Menschen, ganz bewusst, offen, also die Menschen im Lande Oberösterreichs, mit zeitgenössischer Kunst zu konfrontieren. Das war die Idee des Adalbert Stifter, die er hier auch realisieren konnte. Die strukturierte gesetzliche Förderung von Kunst ist dann ein Produkt der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich erspare Ihnen hier die Kommentare dazu. Also das Kunst am Baugesetz ist zum Beispiel ein klares Gesetz aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Kunstförderung der öffentlichen Hand war sehr anlassbezogen. Das heißt, man musste sich aktiv von Seiten der Kunst an die öffentliche Hand wenden, um Unterstützung zu bekommen, Unterstützung auch in Form eines Ankaufs. Daran hat sich bis heute nicht sehr viel geändert. Also es gibt, wenn man jetzt die öffentliche Hand in der Bandbreite der Verwaltung sieht, primär diesen Aspekt einer förderorientierten, einer Künstler, eigentlich mehr künstlerförderorientierten Haltung als kunstförderungsorientierten Haltung. Da kommt jetzt aber die Institution Museum ins Spiel. Das ist eine eigene Geschichte. Ja, die Institution Museum hat es nicht immer gegeben. Sie hat zwar einen sehr schönen antiken Namen, Museion, also der Ort der Musen, aber dieser Begriff ist eigentlich erst im 18. Jahrhundert geprägt worden für eine Sammlungsinstitution und nicht a priori für eine Kunstsammlungsinstitution. Es gibt spannende Vorgeschichten, ich erzähle nur eine ganz kurz, weil die quasi jeder kennt und da der Zusammenhang zwischen Politik und Kunstsammeln auch offensichtlich wird. Wer heute nach Florenz fährt, der geht meistens direkt in die Schlange, die vor dem jedes Jahr immer noch mehr Besucher anziehenden Hauptmuseum der bildenden Kunst in Italien sich findet, die Uffizien. Und wer ein bisschen Italienisch gelernt hat, weiß, dass Gli Uffizi, das ist das Landesdienstleistungszentrum. Also das ist das Bürogebäude. Das ist als Bürogebäude vom damals Großherzog Cosimo gebaut worden, um mit diesem bürokratischen Machtgebäude die Herrschaft der Adelsfamilien in Florenz zu brechen. Das ist ihm auch wunderbar gelungen. Allerdings hat er in diesem Bürogebäude eben die Galleria, das ist ein architektonischer Teil dieses Gebäudes, heißt einfach, dass es eine große Reihe von Fensteröffnungen gibt, dass er dort Bilder aufgehängt hat. Und zwar wertvolle Bilder, Bilder, die also schon am Kunstmarkt der damaligen Zeit eine große Bedeutung gehabt haben. Und damit ist also dieser Aspekt des Kunstsammelns, ja, von Seiten der Medici im Hinblick auf die Machtposition ihrer Familie, ihrer Herrschaft, ich glaube, im Gebäude sofort erkennbar. Ist auch heute nachvollziehbar, wobei die Institution Museum, das wäre ganz ein eigener Kepler-Salon, mindestens einer, der dann mit einer anderen Geschichte unterwegs war. Wichtig ist mir hier nur herauszugreifen, dass das Kunstmuseum als eigener Museumskörper, als eigener Zuordnungskörper eigentlich, ich sage einmal, mit allen Ausnahmen, Unschärfen etc. ein Produkt des 20. Jahrhunderts ist. Und dass, wenn wir heute sagen, das muss das Sammeln von Kunst funktioniert via Museum, wir sehr stark einer sehr jungen Geschichte anhängen. Das erste Museum für zeitgenössische Kunst ist in New York gegründet worden, also das Museum of Modern Art, wie der Titel lautete, von reiche Privatleute, Rockefeller, und zwar die Lady Rockefeller, nicht Monsieur, hat in dem Fall erst Geld verdient und sie das Geld ausgeben.
Wieso?
Das Geld ausgeben war halt lustig in Frankreich mit den Künstlern, die man dann bewusst nach Amerika geholt hat, um von dort dann wiederum in einem Rückschritt nach Europa eben diese neue Institution, reines Kunstmuseum und dann auch noch Orientierung auf das 20. Jahrhundert, auf die zeitgenössische Kunst zu bekommen. Wir stehen heute international gesehen vor sehr unterschiedlichen Strukturen in diesem Verhältnis privat-öffentlich. Da gibt es also natürlich die Geschichte der Kunstvereine, gerade in Deutschland, in der Schweiz, die dann ihre eigenen Institutionen auch ins Leben gerufen haben. Also auch Kunsthalle. Bremen ist da ein Musterbeispiel quasi eines bürgerlichen Engagements für das Kunstsammeln. Diese Geschichte darf man auch nicht vergessen, ist aber wiederum auch eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert ins 20. hinein und in die Gegenwart. Was mir noch sehr wichtig ist, wir haben von ungefähr 20 Minuten Einführung gesprochen, ist es noch einmal darauf hinzuweisen, dass diese Felder sehr beweglich geworden sind. Die öffentliche Hand hat sich zwar verpflichtet, oder sieht sich verpflichtet, Museen, die sie aus der Vergangenheit übernommen hat, weiterzuführen, aber sie verschweigt mit großer Freude immer wieder, ganz bewusst, dass diese Museen Sammlungsinstitutionen sind. Dass diese Museen Sammlungen aus der Vergangenheit aktiv in eine Zukunft zu tragen haben, denn es gibt kein Museum ohne Sammlung. Das wäre so schwer es ist, die Institution Museum zu definieren. Und dass dieser Aspekt eines proaktiven Sammelns in keiner Weise konzeptuell gefasst wird. Im Gegenteil, es geht gerade beim Sammeln und gerade beim Sammeln von zeitgenössischer Kunst ganz stark um die Befriedigung von partiellen Interessen, sowohl von Seiten derjenigen, die sich an die öffentliche Hand wenden, wie auch von Seiten derjenigen, die hier aktiv sind. Das System hat letztlich ganz gut funktioniert. Es ist auch fast ein wenig alternativlos, muss man dazu sagen, wenn man politische Verhältnisse kennt. Es hat einmal, sei vielleicht als kleine Anekdote am Rande erwähnt, in den Niederlanden ein Alternativsystem gegeben, dass man sehr bürokratisch Sammeln der öffentlichen Hand organisiert hat, indem man einfach jeden Menschen, der als Künstler akzeptiert war, also quasi in der Liste der Niederlande die Berufsbezeichnung Künstler gehabt hat, alle 3 Jahre ein Werk abgekauft hat. Und da sind viele Sachen zusammengekommen, mit denen man dann eigentlich auch nichts anfangen konnte. Das sind dann Depots voll mit Kunst, meistens auch nicht die beste Kunst. Und dann ist genau das passiert, was dann niemand wollte, eigentlich ein Friedhof.
Schaut sich auch niemand an. Dann.
Hat sich niemand angeschaut, hat sich niemand damit beschäftigt, ist auch als System sehr rasch obsolet geworden. Was ich jetzt noch für Österreich in besonderer Weise herausstreichen möchte, ist dann schon so im internationalen Vergleich ein paar, sagen wir mal, Besonderheiten. Besonderheit 1 ist diese doch geringer ausgeprägte Prestigesituation der bildenden Kunst. Es ist vor circa 20 Jahren durchaus möglich gewesen, dass ein österreichischer Bundeskanzler ganz locker gesagt hat, ich weiß nicht, wer der Arnulf, wer der Herr Rainer ist und was der macht. Möge man sich jetzt so jetzt in Frankreich vorstellen, sogar in Italien, auch wenn Berlusconi dann eine kleine Trendwende eingeleitet hat, aber da ist dann schon so ein Grundverdacht, der in Österreich auch sehr breit ausgelebt werden kann, im Hinblick darauf, dass eine Kenntnis, zumindest eine rudimentäre Kenntnis von zeitgenössischer bildender Kunst, nicht zu den allgemeinen Anforderungen eines in der Öffentlichkeit stehenden Menschen gehört. Zweitens, dass damit natürlich in Verbindung steht, dass das Sammeln von Kunst als Privater fast etwas ist, für das man sich ja ein bisschen genieren muss. So, es gibt im Gegensatz zu anderen Ländern nicht diese Selbstverständlichkeit des Diskurses, wenn man irgendwo eingeladen ist, dass man freudig über eine Neuerwerbung spricht oder über ein Gemälde im Wohnzimmer, sondern ja, man versucht eigentlich, ja, im besten Falle treffen sich dann zwei Seelen, aber dann dazu braucht es dann schon sehr viel Vertrauen und eine sehr lange Zeit, wohingegen, ich sage jetzt in Frankreich, es völlig selbstverständlich ist, dass man hier über die eigenen diesbezüglichen Aktivitäten spricht. Und selbst wenn das jetzt nicht die größten Namen sind. Und damit kommen wir zu Punkt 3 einer Beobachtung, dass dieses Kunstsammeln, wenn es passiert, sehr an diesem Star-Prinzip orientiert ist. Also ich kaufe mir lieber um teures Geld ein Kandinsky-Poster, hänge das an die Wand, bevor ich mit der gleichen Summe, ja, und lass es vielleicht aufwendig rahmen, bevor ich mit der gleichen Summe Geld, die ich investieren müsste, zum Künstler ums Eck gehe und dort vielleicht ein kleines Original, eine kleine Zeichnung, was auch immer erwerbe, um eine persönliche Spur für mein Haus, für meine Wohnung, für mein Lebensambiente zu erwerben. Also, bin auch immer wieder damit konfrontiert, dass viele Menschen 5-mal oder 10-mal nachfragen, bevor sie 200 Euro für irgendeine Druckgrafik ausgeben und, wie soll ich sagen, kaum nachfragen, wenn sie für 600 Euro eine Handtasche kaufen. Oder einen Herrenanzug. Ja, will es entsprechend gendern natürlich. Ja. Da ist auch ein ganz seltsames Missverständnis. Und ich denke oft, es gibt so diese Grundangst, dass man von der Kunst übertölpelt wird oder betrogen wird, dass man oftmals ja erst recht in die Falle hineinläuft. Also ich bin als Sachverständiger und gerade als Kubinexperte, ich sage mindestens einmal im Monat damit konfrontiert, dass mich jemand anmeldet, anruft, wie auch immer, und mir voll Freude berichtet, dass er bei eBay ganz sicher den besten Kubin aller Zeiten so ungefähr erworben hat und das Ganze zum Schnäppchenpreis von 170 Euro. Und das geht einfach nicht. Ja? Also da wird alles über den Preis und über ein ganz seltsames Verständnis von Qualität auch diskutiert. Nächste Beobachtung, eben diese Verschwörungstheorie des Kunstmarktes. Also alles, was mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat, trägt a priori auch diesen Verschwörungsaspekt. Da sitzen also offenbar ein paar Menschen zusammen, die dann einfach bestimmen, wie teuer Kunst ist, und ich selber bin diesen Menschen ausgeliefert. Historisch betrachtet braucht man nicht weit schauen, gerade in Deutschland, Österreich, da gibt es wunderschöne Propagandabeispiele, die also hier als Vorbild gedient haben und diesen Diskurs aufgebaut haben. Denn die gesamte Kunstentwicklung der Moderne ist in diesen Generalverdacht der Verschwörung des Weltjudentums geraten in der Zeit des Nationalsozialismus. Interessanterweise, und jetzt kommen wir mehr zur Gegenwart, in der Nachkriegszeit ist das Gleiche mit der abstrakten Kunst passiert, die als amerikanische Importsituation und als vielleicht noch französische Importsituation wahrgenommen worden ist. Also nicht als etwas, an dem Österreich, Deutschland aktiven Anteil hatte und aktiv mitgearbeitet hat, sondern eher als etwas Aufoktroyiertes. Also im doppelten Sinne so diese Abkoppelung von internationalen Entwicklungen. Dadurch ist eine ganz seltsame Situation mit diesem Kunstsammeln, sage ich speziell in Österreich, gegeben. Und ich habe sie markant auch schon formuliert, es wird schlichtweg zu wenig über Kunst gesprochen. Es gibt kaum die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es gibt keine etablierten Diskursfelder. Jede Kunstvermittlungsaktivität hat sehr, sehr hart bei uns Menschen zu motivieren, ein bisschen was zu sagen, einfach nur das, was sie sehen, miteinander auszutauschen. Man hält sich hier sehr bedeckt. Es ist fast eben diese noble Haltung, das muss ich nicht wissen. Und ich will mich nicht blamieren. Von wem sollte man sich blamieren? Also gerade das Feld der Kunst ist ja das Feld einer immensen Freiheit. Und das wird viel zu wenig gesehen, meines Erachtens, nämlich die Freiheit von beiden Seiten. So groß die Freiheit eines bildenden Künstlers heute ist, seine Konzepte zu entwickeln, vorzustellen, mit unterschiedlichsten Materialien zu arbeiten, unterschiedliche Botschaftssysteme aufzubauen, Inszenierungen zu setzen, so groß ist die Freiheit des Betrachters, hier auch individuell zu reagieren. Und ich kann nur den Appell einfach formulieren, reden Sie mehr über Kunst, suchen Sie sich einen Partner, mit dem Sie das tun können, schauen Sie sich Ausstellungen gemeinsam an, reden Sie darüber, das ist viel, viel interessanter und spannender, als wenn man allein dann mit einigen Texten durch die Gänge schlurft. Und vielleicht Ihre Eingangsworte aufnehmen, die bildende Kunst braucht, nennen wir es einen Unterstützungsverein. Also in dem Sinne möchte ich auch einen Appell formulieren, dass Sie Kunst für sich erwerben, dass Sie einfach ganz bewusst schauen, ein Stück, zwei Stück für sich, ein Original, eine individuelle Spur von einem Gegenstand, der für Sie eine besondere Bedeutung hat und der Ihr Leben bereichert.
Und darüber reden.
Und darüber reden, ja. Also so viel einmal vielleicht dann als kleine Einbegleitung.
Ja, wunderbar. Also es sind so viele Menschen da heute, jetzt werden wahrscheinlich nicht alle zum Zug kommen, aber bitte, wer hat schon eine Frage, wer möchte, hat etwas dazu zu sagen, aus seiner Erfahrung oder gezielt eine Frage zum öffentlichen Sammeln, da weiß man vielleicht weniger oder auch nicht, ich weiß es nicht. Also, bitte, hier eine Frage.
Liebe Elfi, grüß dich.
Grüß dich.
Guten Tag, Herr Doktor. Sie haben mir in vielen Punkten aus der Seele gesprochen und so ziemlich jede Sparte auch angesprochen. Und wenn ich jetzt Kunst sammle, privat, öffentlich, dann möchte ich mal als Grundfrage stellen, wohin soll sich ein Privater, der nicht so viel am Rande hat, für die Kunst zu verwenden, damit meine ich die finanziellen Mittel, wenden, dass er wirklich das bekommt, was er sich wünscht. Natürlich muss man voraussetzen, welche Richtung hat er und wen möchte er. Was mich anbelangt, gehe ich davon aus, dass ich mehr in der heutigen Zeit mir die Künstler betrachte und mir diese Menschen vorrangig aneignen möchte, die ich persönlich kenne, auch wenn sie vielleicht vor kürzerer Zeit das Zeitliche gesegnet haben, ja oder nein, aber zu denen ich persönlich einen Bezug habe. Denn da habe ich vielleicht finanziell noch die Mittel, dass ich mir etwas aufbauen kann und mehr in meinen Besitz bringen kann. Dann eine andere Komponente ist das, wo Sie gesagt haben, warum unterhält man sich so wenig über Kunst? Wer von uns hat schulisch schon so viel mitbekommen, dass die Welt der Kunst überhaupt frei zugänglich geworden ist? Ich kenne das von meinem eigenen schulischen Betrieb. Das war immer ein heißes Eisen. Also es müsste hier von der Pike auf irgendetwas gefördert werden. Museumszugänge sind bei uns hoch im Kurs, ich weiß das. Es sind die Schulen überall dran, auch die Jugend hineinzubringen. Aber es verebbt, es versiegt dann wieder im Laufe der Zeit. Und das ist furchtbar schade. Und wenn
soll ich einmal was beantworten?
Ja, ich hätte so viel Applaus. Ich mache jetzt einen Punkt. Danke, Fräulein.
Dankeschön.
Bitte. Also, was mich immer wieder erstaunt ist, dass dieses finanzielle Argument sofort kommt. Also, schauen Sie einfach einmal zum Beispiel, ohne dass ich jetzt Werbung machen will, aber es ist wirklich spannend zu sehen, Dorotheum Linz. Das ist ums Eck. Das bietet teilweise wirklich erstklassige Kunst zu einem ganz niederen Preis an. Also da geht es um ein paar hundert Euro, die man üblicherweise, wie gesagt, im Umfeld der Mode oder in anderem Umfeld, ja, nach zwei, drei Geschäftsbesuchen durchaus investiert. Zweitens, Sie haben es ja eh schon selbst beantwortet, der persönliche Bezug ist für ganz viele Menschen sehr wichtig. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt des Gesprächs. Also am einfachsten ist es doch, man geht ja zum Künstler ums Eck. Man schaut einmal, wer lebt denn in meinem Umfeld? Welche Menschen gibt's? Vielleicht ja auch durchaus meiner Generation. Ein Mensch, der ähnlich aufgewachsen ist wie ich. Mein Künstler sind primär Menschen. Ja, das betone ich ja immer wieder so. Und haben auch ihre Biografie, die der ihren sehr nahe ist. Und da gibt es 100 Anknüpfungspunkte, die man sofort findet. Und man findet dann eben auch die leicht verschobenen anderen, die dann diesen Menschen dazu gebracht haben, etwas so und so zu formulieren. Und dann gibt es natürlich die Profis, Galerien, Museen, ich möchte also wirklich bewusst eine Lanze für Galerien brechen. Wir haben in Oberösterreich eine sehr gute, sehr engagierte Galerienstruktur. Ja, der Vergleich wird jeden sicher machen. Man muss schauen, wo prickelt's bei einem? Was spricht einem an? Und ja, wenn man sich weiterentwickelt, das ist ja halt auch so. Sie werden ja die Kleider, die Sie vor 30 Jahren getragen haben, in den seltensten Fällen wieder tragen. Ja. Sie werden auch bei der Wohnung sagen, naja, so ein neues Kastel war vielleicht auch nicht schlecht. Oder die Tapete aus den 1970er Jahren, naja, die
sind schon wieder in.
Die sind schon wieder in, ne? Man muss manchmal auch lang genug warten, das kennen wir alle. Aber ich möchte damit einfach zum Ausdruck bringen, es ist nicht das finanzielle Argument, denn da geht es um teilweise minimale Summen, es geht um das Interesse, Zeit, um die Bereitschaft, ja, diesem Aspekt des Lebens auch jene Aufmerksamkeit zuteil werden lassen wie anderen Aspekten.
Bitte, die junge Dame dort.
Ja, also meine Frage wäre, dass halt, wenn ich jetzt ein Bild kaufe und das ist, sagen wir mal, bei mir im Wohnzimmer aufhängen, ist es ja damit automatisch der Öffentlichkeit nicht in der Form zugänglich, wie wenn es in einem Museum hängt. Wie stehen Sie eigentlich zu dieser Problematik?
Ja, ich habe es vorher schon angedeutet, durch das Aufhängen im Wohnzimmer, ich möchte Ihnen jetzt nicht nahe treten, aber ich glaube nicht, dass Sie einsam in Ihrem Wohnzimmer alleine leben, sondern dass es auch durchaus ein paar Menschen gibt, die das sehen. Und wenn Sie einen besonderen Bezug zu diesem Werk haben oder zu mehreren Werken, es soll ja nicht bei diesem einen bleiben, ja, dann leben Sie diesen Bezug. Dann sind Sie ja auch Vermittlerin dieses Bezuges. Und damit sind wir wieder bei der Gesprächssituation, bei der Dynamik einer Auseinandersetzung, die auch auf diesem Wege passieren soll.
Trotzdem sind es in meinem Wohnzimmer nicht so viele Leute auf einmal wie jetzt jeden Tag im Museum.
Oder? Ja, aber da sind wir beim Qualitäts- und beim Quantitätsbegriff. Es geht nicht darum, dass jetzt möglichst viele immer sind. Denn wenn ich eine Prüfung mache beim Ausgang des Museums, was haben Sie sich gemerkt? Also ich habe es schon gemacht. Das ist nicht sehr, wie soll ich sagen, also da braucht einen guten Morgen. Ja? Also es geht immer um die Berührung und eine intensive, eine Beziehung, die Sie zu einem Werk haben, die trägt sich auch ganz anders energetisch fort. Da geht es ja nicht nur immer um die intellektuellen Kopfwerte, sondern um ein insgesamt an Kunsterleben. Und das Spannende an Kunst ist ja, dass es beide Erfahrungswelten immer gibt. Eine emotionell-sinnliche, genauso wie eine intellektuelle.
Ab welcher Größenordnung spricht man von einer Sammlung ungefähr? Hat man da?
Also es gibt keine quantitative Größe, das hat mehr mit der Haltung eines Menschen zu tun. Und ich habe auch zuvor gesagt, eine Sammlung ist ein bisschen was Strukturiertes. Mhm. Also wenn jemand einfach einige Werke aufhängt und ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die und in die Richtung, dann hat er sich sein Wohnambiente personalisiert. Was ich auch sehr wichtig finde und wo ich auch sage, bitte schauen Sie, dass Sie eben nicht die 0815-Ware, die eh teuer ist, von einem Einrichtungshaus nehmen, sondern ein Originalstück, auch dafür. Aber wenn das mehrere Stücke sind, wenn man vielleicht beginnt, dieses Hängen auch auszuwechseln, wenn man auch Stücke erwirbt, um sie zu haben oder sie in einer größeren Summe auch jetzt bei Bildwerken zum Beispiel wirklich jetzt also nicht nur eines an die Wand und daneben wieder eins, sondern eine ganze Wand füllt und die vielleicht auch austauscht. Mhm. Und zweiter Aspekt, wenn man auch ein bisschen eine Richtung mitbekommt. Ja. Okay. Und die Richtung kann sehr allgemein sein, aber das ist diese Struktur.
Bitte, Fredl. Bitte, wie viel Prozent der Bausumme zum Beispiel eines genossenschaftlichen Wohnbaus müssen für Kunst am Bau verwendet werden, nach den gesetzlichen Bestimmungen, die entweder für die Gemeinden oder für Bauträger gelten? Und dann noch eine Frage. Also Leonding ist eine relativ reiche Gemeinde, hat eine aus meiner Sicht schon überbordende Tintenburg gebaut.
Bisschen lauter.
Und in dieser Tintenburg, da hängen auf den Gängen viele Bilder, aber man kann nicht so recht Schwerpunkte erkennen, weil das eine Mal, also in dem einen Jahr dies und in einem anderen Jahr jenes angekauft wird. Und manchmal kommen auch Hobbykünstler zur Geltung, wenn halt der Platz dafür geeignet ist und nicht sonstige Veranstaltungen das in den Schatten stellen.
Gut, muss ich insofern enttäuschen. Auf Gemeindeebene ist diese Kunst am Bauregelung eine Kann-Regelung. Das heißt, die Gemeinde soll und kann, aber sie muss nicht. Auf der Ebene des Landes ist es so, dass überwiegend mit Mitteln der öffentlichen Hand errichtete Bauwerke 1,25% der Bausumme für künstlerische Aktivitäten verwenden müssen. Was künstlerische Aktivitäten sind, was darunter fällt, was die Bausumme ist, das sind alles variable Größen, flexible Konzepte, wenn ich das so sagen darf. Also es ist alles sehr, sehr
dehnbar,
sehr dehnbar und vage. Und was die Ankaufssituation betrifft, ist immer die Frage, wer entscheidet, ja? Wer hat das angekauft? Meistens ist so, dass eben persönliche Interessen auf der einen wie auf der anderen Seite befriedigt werden. Oftmals auch, dazu stehe ich auch, um eine soziale Notlage eines Künstlers auch mit einem Werkankauf auszugleichen. Da kommt dann natürlich auch manchmal wenig Strukturiertes zusammen. Aber
vielleicht war es die soziale Notlage eines Künstlers, dass zwischen einer genossenschaftlichen Wohnanlage der LAVOG, die also viel in Leonding errichtet hat, neben der GIVOG und LEVOG und den beiden Kindergärten an der Spielheide, da gibt es einen Beselpark und in dem ist ein heiliger Florian errichtet worden, an den eine Brücke angebaut worden ist mit einem Wasserhahn, aber
ja,
an dem ist noch nie ein
eine Frage noch
geschlossen. Und der Stein, aus dem das herausgearbeitet
wurde,
scheint ein Kunststein gewesen zu sein.
Okay.
Gut, ich kann jetzt über einzelne Werke und möchte das auch nicht, aber dieses Phänomen ist überall zu finden. Ich möchte, ich sage mal, zu Ihrer Überraschung vielleicht eine Grundlanze für Leonding brechen, insofern, als Sie zumindest Kunst ankaufen. Es gibt genügend Gemeinden dieser Reichtumsklasse und dieser Situation, die sich mit dem in keiner Weise die Hände schmutzig machen wollen. Sagen wir es mal so.
Bitte sehr.
Ja, also
die Dame dahinter, bitte.
Also ich möchte ganz kurz anschließen, also ich finde die Kunstsammlung von Leonding durchaus sehr spannend und ich finde es auch super, dass die Stadt wirklich so fleißig Kunst langfristig auch gesammelt hat. Mich interessiert allerdings jetzt ein anderer Aspekt und zwar, wenn man so schaut, die Kunstsammlungen von früher, da waren die Auftraggeber ja immer von der Kirche, dementsprechend haben auch die Kunstwerke, waren vorwiegend mit religiösen Motiven natürlich besetzt, dann hat es natürlich sehr viel, also die Kunst wurde dann, also, oder die Sammlung oder die Kunstankäufe der Kirche wurden dann abgelöst vom Staat, weil die Kirche das nicht mehr in dem Maße erfüllen konnte. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass auch mehr und mehr private Kunst sammeln oder auch sammeln sollen, frage ich mich, ob sich dadurch nicht auch die Kunst selber, also die Künstlerinnen und Künstler, sich dahingehend anpassen, was die Bedürfnisse auch der privaten Leute sind. Also das heißt, da gibt es ja so Studien oder auch ein Kunstprojekt, wo man gefragt hat, welche Art von Kunst Leute gerne mögen. Und da gibt es dann diese Bilder, wo dann immer ein Reh drinnen ist, also ein bisschen Landschaft. Das heißt, die Frage, die mich jetzt interessiert, glauben Sie, dass jetzt à la longue, wenn jetzt mehr private Sammler sind, dass sich auch die Künstler und Künstlerinnen dem mehr oder weniger anpassen?
Also da bin ich vielleicht überraschenderweise recht guter Dinge, denn je mehr Interesse am Kunstsammeln gegeben ist und je mehr Menschen hier aktiv sind, aktiv wirklich, desto mehr ist ja auch das Bedürfnis, und das kennen wir jetzt wirklich durch die Geschichte, nach Individualität gegeben. Also dann will ich einfach nicht den gleichen Rehbock, den mein Nachbar hat. Ja? Sondern wenn, dann möchte ich zumindest einen roten Rehbock oder einen gelb-grün gestreiften und so weiter. Also ich glaube, dass dieser Distinktions Duktus in jedem Menschen, der sich mit diesem Thema beschäftigt, so groß ausgeprägt ist, dass man hier, glaube ich, keine Befürchtung haben muss. Befürchtung ist eher wieder, und da bin ich wieder bei dem, was ich gesagt habe, wenn das alles hinter verschlossenen Türen passiert. Also, ich habe nicht zuletzt aufgrund meiner Funktion jetzt neu ein bisschen Einblick, wie das dann funktioniert. Und das ist manchmal ganz erstaunlich, wer dann wie mit möglichen Sammlern spricht, aber eben hinter verschlossener Tür. Also, ich glaube, dass es eben hier auch sehr wichtig ist, dass man eben mehr über Kunst spricht und dass dieses Sprechen über Kunst dann ganz automatisch zu einer ganz anderen Qualitätssituation führen wird.
Ich würde auch gern ganz kurz zum Bereich Kulturvermittlung gekommen, weil Sie gerade gesagt haben, über Kunst sprechen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Sie als Direktor der Landesmuseen sehr viel für Kulturvermittlung getan haben, auf verschiedenen Ebenen. Und mich würde sehr interessieren...
Also ich sage mal aus offenem Herzen danke.
Ja. Mich würde sehr interessieren, in welche Richtung Ihrer Meinung nach zum Beispiel in der Sammlung Anna-Lena oder überhaupt in privaten Museen die Kulturvermittlung für das 20. Jahrhundert, für die Moderne geht oder wo Sie sehen würden, dass da eine neue Form des Sprechens über Kultur oder Kunst drinnen wäre. Das würde mich sehr interessieren, wie Sie das sehen.
Ja, ich wiederhole mich ständig, aber ich glaube eben, wir müssen, das ist ja der Grundsatz, jeder Kunstvermittlung, Kulturvermittlung, manchmal Menschen dort abholen, wo sie sich befinden. Und wenn wir konstatieren müssen, dass es eben ein gewisses Manko an Verbalisierung von Kunsteindrücken gibt und das aber letztlich die Basis für jede Form von Austausch ist, dann glaube ich, ist das eine Stoßrichtung, die ganz, ganz essentiell ist. Also gerade mit Menschen, die vielleicht den Erstkontakt, also die sich aufraffen, sage ich jetzt, den Erstkontakt mit zeitgenössischer Kunst, sich zuzumuten, dass man die also wirklich ganz behutsam Schritt für Schritt zu einer Verbalisierung ihrer Eindrücke führt, um dann Verknüpfungen herzustellen. Verknüpfungen, die ihnen auch ermöglichen, differenzierter das Gesehene dann in Vergleich zu bringen, im Vergleich mit eigenen Erlebnissen und dann in weiterer Folge auch im Vergleich mit anderen visuellen Ereignissen. Also das erachte ich für ganz, ganz wichtig. Der zweite Aspekt, der mich auch immer frappiert, das ist die Frage der Kreativitätsentwicklung. Also stehender Spruch von mir, schon 100-mal, eigentlich circa 1000-mal gesagt, es gibt keine Stellenanzeige, wo drinnen steht, ich suche einen unkreativen Mitarbeiter. Jeder sucht einen kreativen Mitarbeiter. Aber wo soll der Typ Kreativität lernen? Oder wo soll der die Kreativität herhaben? Das ist nicht ein Gottesgeschenk, der sagt, du kriegst es, du nicht. Ja? Sondern das ist eine ganz klare Interessenshaltung und eine Schulungshaltung. Ich meine, Schule ist wieder ein eigenes Thema, da können wir mehrere, ja. Kepler-Salon und so weiter. Aber das Wichtige ist, auch in diesem Kontext eine Auseinandersetzung mit Kreativität. Also, ich weiß nicht, wenn ich mein Auto reparieren lasse, dann gehe ich zum Autoreparierprofi. Und wenn ich mich mit Kreativität beschäftige, dann gehe ich zum Kreativitätsprofi. Und der Künstler hat per Auftrag, den er sich selber gegeben hat, die Verpflichtung zur immerwährenden Kreativität. Sonst darf ich den Job nicht machen. Also, das heißt, bei so jemand kann ich am ehesten meine eigene Kreativität ja zumindest in Beziehung bringen dazu. Also, diese beiden Aspekte würde ich als ganz wesentlich erachten. Und wie man es dann macht, ja, dass die Methoden, das wissen wir alle, sind seit etwa 20 Jahren mehr oder weniger die gleichen. Es ist Gott sei Dank nur so, dass es eben auch von Seiten der öffentlichen Hand und in der Gesellschaft so eine gewisse Grundakzeptanz der Kunstvermittlung zwischenzeitlich gibt. Wie gesagt, ich habe im Jahr 1991 da in Linz angefangen und 1993 da meine ersten Aktivitäten gesetzt. Das war Gießkanne in der Wüste. Mit wenigen Ausnahmen. Ja.
Da hinten noch jemand, bitte.
Ja, und ich möchte mich anschließen, der Aspekt, der wirtschaftliche und der steuerliche Aspekt bei diesen großen neuen Sammlern. Die sind natürlich auch Liebhaber, also die Liebe spielt eine große Rolle, aber ich glaube auch der steuerliche Aspekt spielt eine ganz große Rolle.
Ja, ich habe jetzt diesen Aspekt bewusst nicht genannt, weil ich auf die Frage gewartet habe.
Dann würde mich noch interessieren, ja? Auch die Frage haben Sie schon gestellt, ab wann ist es eine Sammlung, also die Größenordnung, damit auch quasi diese steuerliche und wirtschaftliche Dimension auch absetzbar wird. Wie groß müsste da eine Sammlung sein?
Gut, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Der steuerliche Aspekt ist ganz klar. Ehrlich gesagt weiß ich die Formulierung jetzt nicht ganz auswendig, aber es geht im Rahmen der Einkommensteuererklärung, kann ich die Berechnungssumme meines Einkommens um bis zu maximal 10% meiner Einkommenssituation für Werbezwecke gut geschrieben bekommen. Das heißt, dass meine Berechnungssumme heruntergesetzt wird. Das heißt, ich kriege kein Geld dafür, sondern die Berechnung erfolgt einfach ein Stück weit tiefer meines Einkommens. 10% Werbesumme. Das ist lächerlich. Also Kunst sammeln, um das zu erreichen, würde ich niemandem empfehlen. Schlichtweg, weil es kaum funktioniert. Da ist Soziales, ich sage im Finanzamt, leichter durchzukommen, weil es sehr stark vom jeweiligen Finanzbeamten abhängt, ob er das akzeptiert oder nicht. Also nicht jeder Kunstankauf ist da a priori sofort darunter zu rechnen, weil hinterfragt wird, ja, inwieweit hat das mit der Werbung zu tun? Weil du kannst ja nur quasi, ich habe das mit dir als Unternehmer zu tun oder als Privatunternehmer. Bei sozialen Aspekten gibt es eine Liste zwischenzeitlich. Ich kann auch noch, jetzt spreche ich für meine frühere Tätigkeit, kann Ihnen auch empfehlen, dass Sie öffentliche Museen unterstützen, weil die sind auch auf der Liste. Privatmuseen nicht. Oh. Oder nur sehr rudimentär. Also die Sammlung Esle ist zum Beispiel drauf und so. Das muss man dann sehen. Es gibt auch hier eine Steuerliste unter Anführungszeichen. Aber ich kann Ihnen ganz klar sagen, wegen der Steuersituation macht das niemand. Also da muss man schon so viel Liebe zur Kunst haben und zu überlegen, naja, kann ich das vielleicht doch noch unterbringen, und es ist sehr kompliziert, und ich glaube, dass der Steuerberater, der das dann ausarbeitet, mehr kostet als die Summe, die man sich da erwartet. Ja, Betriebsvermögen, das ist dann auch wiederum eine Bewertungssituation. Ja, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, wie diese Zuordnungen genau funktionieren, aber es ist logisch, wenn eine Kunstsammlung irgendwo hängt, dann muss sie mit dem Betrieb im direkten Zusammenhang stehen. Da kann ich nur einen Minimalbereich unter Repräsentation laufen lassen.
So, jetzt gibt es da hinten noch eine Wortmeldung.
Ja. Mich würde persönlich interessieren, wie der Preisfindungsprozess bei Kunstwerken aussieht. Ich kann mir vorstellen,
kann ich klar beantworten.
Bitte?
Kann ich ganz klar beantworten.
Danke.
Wie bei jeder Marktware, Angebot, Nachfrage. Das ist die watschen einfache Antwort. An sich ist es historische Entwicklung im Sinne von, wie entwickelt sich Angebot zu Nachfrage? Also wie viel gibt's von diesen Werken eines Künstlers, bleiben wir jetzt einmal dabei, am Markt erhältlich, und wie groß ist die Nachfrage nach diesen Werken? Jetzt hat Kunst das große Problem, dass sie eigentlich ja erst die Nachfrage nach der eigenen Ware kreieren muss. Das ist vielleicht der Unterschied gegenüber anderen, etablierteren Warensituationen. Aber ja, eine kaputte Briefmarke, ja, ist auch per se jetzt kein wertvolles Stück. Sie wird erst wertvoll, wenn es viele Menschen gibt, die haben wollen und sagen, ja, das ist was Besonderes. Also jetzt Stichwort blaue Mauritius. Ja, es ist ein Fehldruck in ganz wenigen Exemplaren, und daher ist es so selten und so teuer. Und ansonsten, Markteinschätzung funktioniert einfach nach den Verkaufsergebnissen der jüngsten Vergangenheit, einer historischen Entwicklung und einer gewissen Erfahrung, die man in diesem Feld hat, so wie bei jeder anderen Ware. Bitte.
So.
Hat das Ihre Frage beantwortet?
Ja, danke.
Gut, okay.
Bitte.
Ich wollte nur noch wissen, worum es bei dieser Ausstellung Angelina, welche Idee da dahinter steckt und wie Sie die gestalten oder haben. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, dann können Sie, wird erst Mitte September.
Aber darf man da noch nichts wissen?
Nein, Sie dürfen natürlich viel wissen, nicht alles werden Sie wahrscheinlich wissen. Die Privatsammlung, die er zusammengetragen hat, ist noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Also man muss sich vorstellen, es gibt einen Komplex von, circa 2.500 Kunstobjekten, mehrheitlich österreichische Kunst, circa 2/3 österreichische, circa 1/3, sagen wir, international, also von Nicht-Österreichern stammende Kunst, bei den 2/3 Österreichern auch durchaus ein Fokus auf Oberösterreich und Schwerpunkt Malerei, aber genauso Fotografie, Zeichnung, Skulptur, allerdings eher nachgeordnet. Es gibt sehr großformatige Malerei auch dabei, also überraschend große Werke und im Sinne einer Privatsammlung eigentlich keine Linie. Also es gibt die jungen Wilden der 1980er Jahre genauso repräsentativ vertreten wie junge Österreicher, die in den letzten Jahren im Sinne der neuen Realisten aufgetreten sind. Es gibt konstruktiv arbeitende Künstler, neben Künstler, die man vielleicht nicht unbedingt im Museum sehen wird. Also auch mit sein Geschmack spielte hier eine ganz große Rolle. Er hat einfach quer durchgekauft. Immer von unterschiedlichsten Leuten, also auch Künstlern, die jetzt mit dem Computer arbeiten, also auch keine Fokussierung ausschließlich auf Malerei. Es war ist ein großes Spektrum und die Herausforderung war natürlich jetzt hier ein bisschen sowas wie eine kunsthistorische Ordnung nicht hineinzubringen, das klingt jetzt übertrieben, sondern wenn die erste Ausstellung kommt, dann hier auch zumindest eine Ausstellung zu zeigen, die als Ausstellung funktioniert und nicht nur so eine Nummernrevue, den aus dem Dorf habe ich auch einen Hund und so weiter. Also das ein bisschen so zu strukturieren, dass es für den Betrachter auch wirklich interessant ist. Große Zweiteilung, es gibt ja im Museum einen sehr, sehr großen Ausstellungsraum, der die Dimension, ich sag's, 1170 Quadratmeter hat, säulenfrei. Das ist, also wenn Sie den nächsten Raum in dieser Dimension erleben wollen, müssen Sie schon nach Wien fahren. Es ist also größer als Lentos, größer auch als Schlossmuseum in dieser Gestaltung. Der Raum im Schlossmuseum ist in etwa gleich groß, aber er hat eben Säulen und eine andere Struktur. Und dieser Raum ist natürlich perfekt geeignet, um großformatige Werke, vor allem eben großformatige Malerei zu zeigen. Was wir auch tun. Und im Obergeschoss gibt es 4 Ausstellungsräume, die jeweils knapp 200 Quadratmeter haben. Und die zeigen 2 künstlerische Einzelpositionen aus der Sammlung und 2 Themenausstellungen zum Feld der Grafik. Also so quasi die Kunst der Linie konzentriert auf das Handschriftliche und die Kunst der Linie konzentriert auf die Figur, wobei diese Bereiche nicht scharf zu trennen sind und natürlich auch in den Ausstellungen sich miteinander verschränken. Also so viel als erste Information. Und dass Sie sich das unbedingt anschauen müssen, ist eh klar. Und dass Sie alle, also die massive Verpflichtung in sich spüren, das mehrfach zu besuchen, damit Sie es auch wirklich, ist auch logisch. Und dass es einfach ein spannender Ort ist. Es ist eine prachtvolle Architektur. Es ist wirklich etwas hingesetzt, was niemand in Oberösterreich vermuten würde. Also ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe es auch nicht glauben können. Ich war zweimal dort, bevor ich es realisiert habe, was da alles passiert.
Ja, das klingt höchst interessant. Ja. Da habe ich aber jetzt gleich eine Frage dazu. Wenn man jetzt zum Sammeln beginnt und irgendwann ist es eine große Sammlung, das kostet, oder eine größere für einen privaten, eine größere Sammlung geworden, das kostet ja auch sehr viel Geld. Ich muss das versichern lassen. Die Sammlung wird so groß womöglich, dass die, wenn ich sterben würde, ich rede jetzt allgemein, niemand haben will. Was geschieht mit solchen Sammlungen dann?
Ganz unterschiedlich. Erstens, wir sind schon wieder beim Geld. Ja,
ja, ja, sicher.
Und da sind wir schon wieder beim Star-Prinzip. Also bei aller Wertschätzung, aber ich muss ja kein Angerlehner werden. Ja? Ich kann ja auch eine, in meinem Fall ist eine Aßmann-Sammlung zusammengetragen mit meinen Möglichkeiten. Also das heißt, ich konzentriere mich auf etwas, was mir Freude macht und was trotzdem für mich erreichbar ist.
Also Sie als Künstler haben auch, sammeln auch?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe diesen Gierfaktor nicht so ausgeprägt. Wie, aber ich habe natürlich auch eine kleine Kunstsammlung daheim, die sehr persönlich gehalten ist. Das sind alle Stücke, zu denen ich einen ganz persönlichen Bezug habe. Wobei mein Interesse immer mehr in Richtung Zeichnung, in Richtung Grafik geht. Also kann man vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren noch präzisieren lässt.
Ja.
Und was Versicherung etc. betrifft, ja, ich meine, das ist je nachdem, wie in welcher Dimension, aber die Versicherungssumme, das ist eine kleine Erweiterung der Haushaltsversicherung, aber nicht mehr. Und die Frage, was nach meinem Tod mit dieser Sammlung passiert, also die überlasse ich einmal getrost.
Ich kenne Menschen, die leiden heute schon, weil sie ihre Sammlung beisammen lassen wollen. Also
das gibt es natürlich.
Also solche Fälle kenne ich. Ja,
ja, also
wie geht man da vor?
Also ich sage als...
aber ich kenne welche, die große Sammlungen haben. Und was geschieht dann mit diesen?
Also als Museumsdirektor bin ich natürlich ständig mit dieser Fragestellung konfrontiert. Auch jetzt noch, aber natürlich noch mehr gewesen. Und es ist natürlich die Sammlungsinstitution des Landes Oberösterreich ist natürlich auch, ich sag per se, verpflichtet sich um Sammlungen, die im Lande Oberösterreich entstanden sind, anzunehmen und zu kümmern. Okay. Also das ist ja auch Teil einer kulturellen Identität, wenn man so will, des Landes Oberösterreich, denn die Sammlungen von Kremsmünster zum Beispiel haben ganz viel zur Bewusstseinswertung, zur Geschichte hier von Oberösterreich beigetragen. Wenn man das alles verstreut, ja, dann bleibt nicht mehr sehr viel übrig. Darauf weise ich immer wieder hin. Also vielleicht steinigen Sie mich, aber ich sage, ein Musiktheater kann überall stehen. Aber ein oberösterreichisches Landesmuseum, das kann also nur in Oberösterreich stehen. Und wenn wir uns dieser Sammlungsgeschichte entledigen und sie nicht pflegen, ja, dann wird von unseren Identitäten ganz wenig übrig bleiben. Mhm. Was macht denn Oberösterreich dann noch aus?
Ja, ich habe gehört, da gibt es schon wieder eine Frage. Zuerst da hinten, glaube ich. Bitte.
Ich möchte noch einmal auf den Aspekt eingehen, über Kunst sprechen. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Thalheim eben auch ein Ort der Begegnung sein wird, ein Ort, an dem über Kunst gesprochen wird. Gibt es da konkrete Pläne schon, wie das verwirklicht werden soll? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, reicht es wirklich zu sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht? Also sozusagen der persönliche Geschmack. Und mich würde Ihre persönliche Einschätzung interessieren, was oder inwiefern trennt sich der Profikünstler vom stümperhaften Dilettanten, sage ich jetzt mal so ganz provokant. Und auch in der Sammlung, die jetzt aufgebaut wurde, wonach wurde da gesichtet? Ich nehme an, Angelina hat nach persönlichem Geschmack gesammelt, gekauft. Und wie geht das dann vor sich? Ja? Wo ist da dieser Bewertungsmaßstab? Ist es wirklich nur in dem zu sagen, schön oder nicht schön, gefällt mir oder gefällt mir nicht? Danke.
Punkt 1, Gesprächssituation. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir eine Ausflugsdestination sind. Also bei uns stolpert niemand in die Kunst hinein, sondern wenn jemand kommt, dann hat er die Entscheidung getroffen, dorthin zu fahren und diesen Besuch zu machen. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch ein bisschen nach den Zeiten, wann dies möglich ist, ausrichten, also sehr stark wochenendorientiert. Unser erster Aspekt ist, eine regelmäßige Veranstaltungsstruktur anzubieten, also ein ganz fixes Datum. Also der Kepler-Salon funktioniert ja, wir machen keine Konkurrenz, sondern wir gehen auf den Freitag. Freitagabend gibt's immer, außer Karfreitag, eine gesprächsorientierte Veranstaltung im Museum. Entweder, ich sage sehr einfach, eine Bildbetrachtung, ganz intensiv, oder ein Künstlergespräch, oder vielleicht eine literarisch-musikalische Veranstaltung im direkten Zusammenhang mit bildender Kunst oder was wir auch im November machen werden. Es gibt ein Gemälde, das sehr intensiv die Wirkung von Milch zeigt. Wir werden einfach Milchprodukte verkosten und über dieses Gemälde reden. Also ich denke, es gibt einfach unterschiedliche Ansatzpunkte, um sinnliche Erfahrungen auch mit visuellen Kunsterfahrungen zu verknüpfen und darüber zu reden. Denn es reicht natürlich nicht, wenn Sie sagen, ja, das gefällt mir und ich sage, das gefällt mir nicht, oder ich sage, ja, das gefällt mir, dann werden wir keinen Abend zusammen verbringen. Also es braucht dann schon mehr und wenn Sie zumindest sagen, das gefällt mir, dann kann ich ja zumindest fragen, warum. Und dann kommen wir in eine Argumentation, die dann wieder austauschbar ist. Und selbst wenn es nur Bruchstücke sind, wenn ich sage, das Rot gefällt mir, oder irgendein erster Anknüpfungspunkt, ja, dann kann ich sofort sagen, ja, was ist das für ein Rot für Sie? Was assoziieren Sie damit? Welchen Zusammenhang sehen Sie? Und dann schauen wir uns vielleicht die nächste Arbeit an und das Rot, das auf diesem, wenn wir im Bereich Malerei bleiben, auf diesem Gemälde oben ist. Und dann gibt es schon andere Vergleichsaspekte. Und Qualität ist ganz klar, der Vergleich macht sie sicher. Also jemand, der im Feld der Kunst intensiv arbeitet, vergleicht die ganze Zeit. Wenn ich Kunstgeschichte studiere, dann vergleiche ich einfach die Werkproduktion von Künstlern über Jahrhunderte und entwickle einen bestimmten Kanon der Kriterien. Und das ist Können, ganz bewusst, wobei ich immer sage, es ist unterschiedlich, was man zu welchem Zeitpunkt im Bereich der Kunst können muss. Weil ein Künstler um 1500 hat ganz was anderes können müssen, als der Künstler um 2000 oder um 1900. Das zweite ist Innovation, Kreativität. Wer war der Erste, ja, dem es gelungen ist, diesen neuen Akzent zu setzen? Und mit diesem Aspekt Können und Innovation verbunden eben, der Kommunikationsaspekt, der Aspekt der Dichte, der Konzentration, was ist alles drinnen in diesem Kunstwerk? Warum stehen Menschen immer noch, ich meine, du kannst viele wegtun, aber wenn man darüber spricht mit ihnen, dann spricht Michelangelo halt immer noch an. Da gibt's was. Dem ist es gelungen, etwas zu formulieren, das eine so starke Konzentration aufweist, dass es immer noch anregend ist, auch, ja, er ist 1563 gestorben, das weiß ich zu viel. Also nach diesen Kriterien wird beurteilt und wird gesprochen und wird diskutiert und wird dann auch eine Auswahlsituation getroffen. Wobei es natürlich auch einen entsprechenden Freiraum gibt, unterschiedliche individuelle Perspektiven, die aber letztlich dann doch nicht völlig unterschiedlich sind. Also ich vergleiche es immer mit dem Ufer eines nicht ganz regulierten, aber doch sehr breiten Stromes. Die wir eine lange Vergleichsgeschichte, Erfahrungsgeschichte in der Kunst haben, haben eine sehr ähnliche Perspektive, die an den Rändern manchmal ein bisschen unscharf ist, aber letztlich in den wesentlichen Fragen in die gleiche Richtung geht. Hat das Ihre Fragen halbwegs beantwortet?
Okay. Gut, da haben wir noch eine Frage, bitte sehr.
Ich hätte einen bescheidenen Vorschlag. Jeder von uns hat einen Freundeskreis, gesellschaftlichen Kreis, wenn da ein echter Austausch der Vielfalt passiert, kann einiges passieren. Ich kann nur aus eigenem Beispiel vorschlagen, ich hatte zu uns gekommene ausländische Bildhauer als Freunde und in meinem eigenen Kreis war Interesse da für Bildhauerei. Jetzt bin ich mehrfach mit verschiedenen Leuten zu meinen Bildhauerfreunden gefahren. Das war etwas, eine Geduldprobe, denn wenn man das erste Mal hinfährt, ist der nicht bereit, dass er auch eine Skulptur kauft. Die Skulpturen sind um einiges teurer wie Bilder. Aber ich bin oft genug hingefahren und dann hat ein Architekt hat das dann bei ihm aufgestellt, eine der Skulpturen. Und plötzlich waren dann diese Leute bereit, weil da ein Vorbild war, also auch Skulpturen zu kaufen, die natürlich mehr kosten wie ein Bild oder bei Weitem mehr kosten. Also ich glaube, dieser Austausch auch unter den Künstlern, interessant ist für einen Maler, Bildhauer oder ein Literat oder Musiker. Und wenn der Austausch im eigenen Kreis passiert, dann kann auch passieren, dass das weitergeht, dass man bemüht ist und die anderen auch bemüht sind, dass das lebendig bleibt. Und ich glaube, das wäre für jeden, der hier anwesend, eine Möglichkeit, da weiterzukommen.
Das ist eine schöne Idee, ja.
Ja, ich kann mit dem nur anschließen, weil das, was ich gesagt habe, trifft ja auch auf Künstler zu. Das heißt, selbst wenn du eine professionelle Ausbildung jetzt an der Kunstuniversität Linz zum Beispiel nimmst, bist du in den seltensten Fällen dann in so intensiven Diskussionsfeldern verankert, dass du viele Menschen hast, mit denen du laufend über Kunst sprechen kannst. Also das gehört gepflegt. Da braucht es einen Freundeskreis auch innerhalb der Künstler. Und je, wie soll ich sagen, bunter der durchmischt ist, desto besser. Also wenn ein Architekt dabei ist, wenn ein Raumkünstler, ein Tonkünstler, ein Wortkünstler zusammen an einem Tisch sitzen, ja, dann passiert sehr viel mehr.
Als, viel lebendiger ist.
Ne? Ja, also das gilt für alle. Aber wie gesagt, Künstler sind auch Menschen. Ja.
So, gibt es noch eine kurze Frage, Herr Bettel, bitte, ganz kurz.
Noch eine Ergänzung zu einer früheren Frage, wie also die Kunstwerke steuerlich eventuell behandelt werden können. Es gibt ja eine Stiftungsgesetzgebung. Ich kenne aber weder die österreichische noch eine ausländische Stiftungsgesetzgebung. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob Sie uns sagen können, wie die Fondation MED in Saint-Paul-de-Vence entstanden ist und ob das eine rein private, halb öffentliche oder ganz öffentliche Stiftung ist, ob sie eine statische oder dynamische Kunstsammlung ist.
Okay, danke schön.
Da muss ich jetzt ziemlich passen. Sie ist sicher als private Fondation gegründet worden. Ob sie zwischenzeitlich in irgendeiner Weise von der öffentlichen Hand in Frankreich übernommen worden ist, weiß ich nicht. Was ich nur sagen kann, in Österreich gibt es in diesem Feld vergleichsweise wenig Stiftungen, weil das Stiftungsgesetz bei uns nach wie vor ein sehr viel komplizierteres und ja steuerlich, also für einen Unternehmer zum Beispiel kaum attraktives ist, als etwa in Deutschland, in der Schweiz. Da ist es selbstverständlich, dass man Unternehmungen dieser Art als Stiftung führt.
Vielleicht wird da ja Strom auch sein. Okay. Gibt es noch eine Frage? Okay, dann hätte ich noch eine spannende Frage. Herr Dr. Aßmann, wer wird in Zukunft die Kunstwerke auswählen beim Museum Angerlina?
Das wird der Herr Angerlehner, solange er kann, machen. Und das ist seine Linie.
Okay.
Vielleicht hört er auf den einen oder anderen.
Okay. Ja, das hat mich interessiert. Also ich denke, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber
wenn Sie damit meine frühere Komplexität der Situation ansprechen.
Nein, keineswegs. Es geht rein um die Auswahl der Kunstwerke. Ja. Wird er das weiter so handhaben oder wird er Ihren Rat, Ihren Rat hören?
Ja,
gut. Ja, bitte, gibt es noch Fragen?
Mich würde noch interessieren, wohin entwickelt sich die Museumslandschaft? Gerade jetzt in Österreich sind ja nicht nur das Museum Angerlehne in den letzten Jahren entstanden, die Sammlung Leonig, Nitsch, Rainer. International habe ich eher das Gefühl, dass viele Sammlungen eher schon mit Problemen kämpfen, weil es schon zu viel Museumsraum gibt. Das haben wir in Österreich sicher noch lange nicht. Aber wo sind wir da in 15 Jahren vielleicht in Österreich? Wie könnte sich das entwickeln aus Ihrer Perspektive?
Wie viel Zeit haben wir?
Grundsätzlich
zunächst einmal, das große Problem, das ich immer sehe, ist, dass mit dem Stichwort Museum fast immer das Kunstmuseum gemeint ist, man aber prozentuell sagen muss, Kunstmuseen machen wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil der Museumslandschaft aus. Sie sind nur viel präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung. Sobald es um das Feld der zeitgenössischen Kunst geht, gibt es eine ganz andere Presse, auch wenn viele drüber schimpfen. Aber wenn man die Museumsarbeit in anderen Feldern betrachtet, technische Museen zum Beispiel, ja, da gibt es ganz wenig Interesse, obwohl sehr viel mehr Aktivitäten. Sie haben in einem Atemzug jetzt ganz unterschiedliche Museen genannt. Eben privat organisierte Museen, die den Anspruch erheben, Museum zu sein. Bei der Sammlung Essel ist das in lange Jahre eine Diskussion nach des eigenen Prozesses gewesen. Sind wir ein Museum oder sind wir einfach eine Privatsammlung, die öffentlich geworden ist? Ich war ja auch jahrelang Präsident des Österreichischen Museumsbundes, habe ich sehr unterschiedliche Antworten auf meine Gretchenfrage bekommen. Seid ihr ein Museum oder nicht? Meistens ist so, wie überhaupt, dass man, sobald es darum geht, gesellschaftliches Prestige zu bekommen, man gerne Museum ist, wenn es darum geht, bei der langen Nacht der Museen dabei zu sein. Aber wenn man neu gründet oder zum Beispiel ein Museum der Zukunft errichtet, dann sagt man mal a priori, wir sind kein Museum. Museum hat immer was mit Staub, mit Alt und was sie was zu tun. Also jeder neue Direkt ist einmal ein Staubwedel, der den alten Staub wegbringt. Also eine seltsame Ambivalenz. Und auf der anderen Seite ist die Zahl der Museen ständig im Wachsen. Sie haben das Rainer Museum genannt. Niederösterreich ist hier ganz offensiv. Man möge sich vorstellen, es gibt über 700 Institutionen, die sich Museum nennen im Land Niederösterreich. Also wenn man natürlich einen kritischen Blick drauf wirft, dann bleibt vielleicht die Hälfte übrig. Wenn man sagt, das sind Museen, die also nach bestimmten, und es gibt leider keine scharfen Kriterien für die Zuordnung Museum, es gibt kein Museumsgesetz in Österreich. Also es ist sehr schwierig mit dieser Institution. Was ganz klar ist, dass in Österreich jetzt eben auch private Kunstsammler ihre Sammlung öffentlich machen wollen. Nicht nur der zeitgenössischen Kunst, auch historischer Kunst. Und die politische Orientierung der letzten Jahre ist sicherlich die, daran zu arbeiten, dass dies leichter möglich ist. Also, dass man doch noch mehr an steuerlicher Begünstigung hier anbietet, weil wegen dieser Begründung macht es niemand, das bringt niemand etwas. Dass man hier auch noch einen zusätzlichen Förderungsaspekt auch für den Umgang mit Sammlungen setzt. Unser Bemühen im Museumssektor war immer, gründet weniger neue Museen, sondern schaut auf die Museen, auf die vorhandenen Museen. Denn es wird furchtbar gerne ein Museum gegründet, schaut ja super aus und man kriegt meistens ein Interesse der Öffentlichkeit. Aber wenn es dann darum geht, dieses Museum auch zu erhalten, also die viele Arbeit hineinzustecken, die man die notwendig ist, um ein Museum lebendig zu halten, über einen langen Zeitraum immer wieder neu interessant zu halten, das wird meistens übersehen. Und da bin ich leider ein bisschen Pessimist geworden. Also ich denke, dass es auch immer mehr salonfähig wird. Zum Beispiel ja ein städtisches Museum, das vielleicht nicht 100.000 Besucher und auch nicht 50 und vielleicht auch nicht 20.000 Besucher bringt, dann einfach abzuschaffen. Das haben wir mal gegründet, dann können wir es auch wieder abschaffen. Also so ein bisschen dieser sehr ja freie, fast saloppe Umgang dann auch mit kulturellem Erbe, wenn sich's nicht mehr rechnet auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene. Aber gut, das weiß jeder. Es gibt kein Museum, das positiv in dem Sinn wirtschaftet. Ein Museumsbetrieb per se, wenn ernst genommen, ist ein Zuschussbetrieb. Also ich habe mir einmal, bekenne mich dazu, in Hamburg das Erotikmuseum angeschaut. Auch dieser Betrieb ist ein Zuschussbetrieb. Also selbst bei, wie soll ich sagen, geilen Inhalten ist es sehr schwierig, am Markt zu realisieren. Ja, ich glaube, dass also in Niederösterreich der Zenit erreicht ist, ganz klar. Also mit dem Frohnau-Museum ist es dann, glaube ich, getan. Es kann nicht jeder Künstler, und sei er auch weltberühmt in Niederösterreich, ein Museum bekommen. Das wird sich automatisch regulieren. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass auch nicht zuletzt als Distinktionsmerkmal dieser Aspekt der Abgrenzung und der Individualisierung des eigenen Unternehmens, der eigenen Aktivitäten für die Öffentlichkeit ein immer größerer und wichtiger wird. Das ist international beobachtbar und ich denke, dass das auch immer mehr in Österreich der Fall sein wird. Also da bin ich guter Hoffnung, dass eben zum Beispiel Firmen sich dann auch zu ihren jeweiligen Identitäten bekennen und das auch über die Präsentation eines Museums in die Öffentlichkeit tragen. Vielleicht nennen sie es nicht gleich Museum, sondern Erlebniswelt oder so irgendwas. Aber es geht darum, dieses Alleinstellungsmerkmal auch ganz klar gesellschaftlich zu verankern. Und das zieht sich durch die ganze Kulturgeschichte. Also was ich zuvor gesagt habe, ich verwende Sammlungen, um meine Besonderheit, meine individuelle Spezialposition unter Beweis zu stellen.
Ich denke, das war ein wunderschönes Schlusswort. Danke vielmals, Herr Dr. Assmann, für den wirklich spannenden Abend. Herzlichen Dank. Ich möchte noch ganz kurz auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Das nächste Programm ist heute in einer Woche, Montag, den 2.9. Da geht es um die Frage, wie viel Bruckner verträgt das Land? Hans-Joachim Frey, neuer künstlerischer Leiter des Brucknerhauses, wird sprechen, ebenso wie Michael Wuss, Musikwissenschaftler und allen bekannt oder vielen bekannt durch seine Musikkritiken in den oberösterreichischen Nachrichten. Gastgeber ist Norbert Dravöger, selbst Musiker, aber unser neuer Geschäftsführer im Kepler-Salon, er ist heute anwesend, wird Gastgeber sein. Die zweite Veranstaltung ist dann am Montag, den 9. September. Die Frage, hat klassische Musik bei Kids ausgespielt? Sprechen wir Thomas Mandl als Musiklehrer, Musiker und Komponist und Jörg Hans, Musiklehrer, ebenso Kulturmanager und konzipiert die Kinderklangwolke. Also auch ein etwas jüngeres Thema, aber kommen Sie, vielleicht haben Sie Kinder und Enkelkinder und können einen Beitrag leisten, ob klassische Musik bei den Jungen noch in ist oder nicht. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Kommen. Sprechen Sie noch über Kunst an der Bar. Sie ist bis 22 Uhr noch geöffnet. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen.